Gott baut Menschen ein. Darum geht's heute. Und ich habe heute Morgen auf der Straße so gestanden und da kam so ein richtig toller, kühler Wind. Der ging so durch das Hemd durch, hat richtig aufgefrischt, die Sonne hat geschehen. Da habe ich mir gedacht, das ist das, was ich mir von Gott wünsche für diesen Gottesdienst, dass dieser Wind durch unsere Herzen geht, wir aufleben, frisch werden und neu verstehen und begreifen, was Gott uns geschenkt hat. Ich möchte mit uns beten. Herr, ich möchte dich darum bitten, dass du dein Feuer sendest, deine Begeisterung für das, was du für uns getan hast, Herr. Du hast dein Leben gegeben und ich möchte dich darum bitten, dass du jetzt hier auch in der Predigt dabei bist. Herr, es ist so viel auch von mir drin. Nimm alles raus, was von mir kommt und lass es wirklich dein Reden sein. Und sprich du in unsere Situation, in unsere Herzen hinein und lass neues begeistert sein, da sein für dein Werk, für das, was du getan hast, an uns und an denen, die dich noch nicht kennen, tun willst. Amen. Ganz kurz vielleicht noch vorab, liebe Grüße noch vom Heinrich, der ist heute in Heidelberg, Klaus Heinrich Alberts, unser Pastor, der ist heute in Heidelberg zum Dienst und lässt alle herzlich grüßen. Gut, ich bin so vor 4 Wochen mal im Petrusbrief hängen geblieben und habe dann darüber den ganzen Petrusbrief mir so ein paar Mal zu Gemüte geführt und gemerkt, welche Hoffnung und welche Lebendigkeit eigentlich da drin steckt. Aber der Ausgangspunkt war folgender. Da heißt es, wer sich am Leben freuen und gute Tage erleben will, wer will das nicht? Der achte auf das, was er sagt. Keine Lüge, kein gemeines Wort soll über seine Lippen kommen. Vom Bösen soll er sich abwenden und das Gute tun. Er setze sich unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Denn Gott sieht mit Freude auf solche Menschen und wird ihre Gebete erhören. Wer aber Böses tut, wird Gottes Zorn zu spüren bekommen. Na klar, ein tolles Leben, glücklich sein, wer möchte das nicht? Also ich möchte es. Ich gehe mal davon aus, ihr auch. Das ist ein Grundbedürfnis. Aber da habe ich gedacht, das klingt so nach Forderungskatalog, was dahinter dran steht. Und da habe ich gedacht, kann man es in der heutigen Zeit eigentlich noch so bringen? Klingt das nicht so ein bisschen nach erzkonservativer Gesetzlichkeit, die so jede Lebensfreude im Keim erstickt und abwürgt? Schön, dass es so Parallelstellenangaben gibt und dann habe ich gemerkt, ey, das ist ja gar nicht von Petrus, das ist ja ein Zitat. Und der Petrus zitiert da etwas aus dem Psalm. Du hast den Psalm 33 vorgelesen, wusste ich nicht, dass du den nimmst, aber Psalm 34 nehme ich jetzt, mach die Fortsetzung. David, König, damals war er noch nicht König, in einer ganz schwierigen Situation. Er hat gerade einen super Sieg errungen gegen seine Feinde, hat einen Saul aber dadurch ziemlich neidisch gemacht, dass der ihm jetzt das Leben nehmen möchte. Und David muss in das Land fliehen, was er gerade besiegt hat. Und da erkennen sie ihn. Und er schreit, oh, was mache ich jetzt? Das ging ihm wirklich ans Leben. Und er hat gemerkt, wie Gott ihm hilft. Und jetzt kriegt das, was ich vorhin gelesen habe, einen ganz anderen Farbton. Hört mal auf die Freudigkeit in dem Psalm. Ist ein bisschen länger, Psalm 34 von 2 bis 14, aber ich lese es mal so komplett. Ich will den Herrn alle Zeit preisen. Nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. Mit Leib und Seele lob ich ihn. Wer entmutigt ist, soll es hören und sich freuen. Preist mit mir diesen großen Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen bekannt machen. Als ich den Herrn um Hilfe bat, antwortete er mir und befreite mich aus meinen Ängsten. Wer zum Herrn aufschaut, der strahlt vor Freude und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Ich war am Ende. Da schrie ich zum Herrn und er hörte mich. Aus aller Bedrängnis hat er mich befreit. Der Engel des Herrn stellt sich schützend vor alle, die Gott ernst nehmen und bringt sie in Sicherheit. Probiert es aus und erlebt selbst, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht, alle, die ihr zu ihm gehört. Denn wer ihn ernst nimmt, der muss keinen Mangel leiden. Selbst kräftige junge Löwen finden manchmal keine Beute und müssen hungern. Wer aber dem Herrn gehorcht, dem fehlt es an nichts. Ihr jungen Leute, hört mir zu. Ich will euch zeigen, wie ihr dem Herrn dienen könnt. Wollt ihr das Leben genießen und gute Tage erleben? Dann passt auf, was ihr redet. Lügt nicht, verleumdet niemanden. Und dann gibt er so hilfreiche, weise Ratschläge, wie Leben gelingt. Nämlich, indem man sich an Gottes Maßstäbe ausrichtet und danach lebt. Das, was da drin steht, das sprüht richtig, das sprüht das Aufatmen durch. Nach einer Druckperiode. Und man spürt, dass der David gar nicht anders kann. Er muss es rausrufen und anderen erzählen. Es ist eine Grunderfahrung, die er gemacht hat. Es wird deutlich, dass es David nicht um eine Moralpredigt geht, sondern er hat die Erfahrung gemacht, dass der Schlüssel für ein erfülltes, gutes Leben in einer ganz engen Anbindung an Gott liegt. Und die Ausrichtung des eigenen Lebens an Gottes Maßstäbe nicht eine Last, sondern das Fundament für ein gelungenes Leben ist. Er ist total ergriffen von dem, was er erlebt hat, dass nämlich etwas nicht nur in schönen Tagen trägt, sondern auch gerade dort, wo die ganz schwierigen Lebensphasen kommen, mit aussichtslosen Situationen, Verfolgung, tiefen Ängsten, Verzweiflung. Der hat gemerkt, das ist ein Fundament, das trägt auch in diesen Zeiten. Und genau diese Hoffnung, die da beim David rausstrahlt, die wird auch vom Petrus aufgegriffen, indem er dann nach dem Zitat seinen Adressaten mit eigenen Worten weiterschreibt, doch selbst wenn ihr leiden müsst, weil ihr nach Gottes Willen lebt, kann man euch glücklich nennen. Darum fürchtet euch nicht vor dem Leid, das euch die Menschen zufügen, und lasst euch von ihnen nicht einschüchtern. Er sagt, bange machen gilt nicht. Christus, der Herr, soll der Mittelpunkt eures Lebens sein. Seid immer dazu bereit, denen Rede und Antwort zu stehen, die euch nach eurem Glauben und eurer Hoffnung fragen. Auch Petrus gründet sein echtes Glücklichsein auf dieser Grundhaltung der Hoffnung. Nicht hoffen auf ein Ereignis, sondern eine Grundhaltung im Leben. Und darauf, dass man sein Leben nach Gottes Maßstäben ausrichtet. Von dieser Hoffnung redet er. Denn immerhin schreibt er ja diesen Brief in einer Zeit, wo die Christenverfolgung unter Nero zum ersten Mal so richtig ausbricht und übers Land fegt und ihn erfasst, aber auch die, denen er den Brief schreibt. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, zieht sich diese Grundstimmung der Hoffnung durch den ganzen Brief. Da ist ein Brief der Hoffnung. Und damit ist dieser Brief ganz relevant für unsere heutige Gesellschaft. Wir haben eine Gesellschaft, wo Hoffnung gesucht wird. In all dem Hin und Her mit den Rettungsschirmen, wo man nicht weiß, wie viel sind es denn nun? Die Summen, die da genannt werden. Wo man nicht weiß, sollen die Banken selber darauf zugreifen können oder sollen die Staaten dafür haften erst einmal und dann soll in den Topf gelangt werden. Wer kann das überhaupt noch managen? Lohnt es sich, in solche maroden Wirtschaftssysteme noch Geld reinzupumpen? Es gibt so viele Fragen, die mit ganz existenziellen Ängsten auf unserer Seite verbunden sind. Nicht nur die Griechen haben Ängste, Frust und Sorgen bezüglich dessen, was da kommen mag. Spanien, Italien, irgendwann wird auch mal Deutschland es spüren. Was ist mit meinem Arbeitsplatz? Was ist mit meiner Umgebung? Und wenn es mich nicht mehr erwischt, ich habe 9 Jahre, 10 Monate und 20 Tage bis zur Rente, was ist mit meinen Kindern? Die Fragen sind doch da, die sind doch real. Hoffnung als Problemkind in unserer Gesellschaft geht weiter. Die Schere zwischen Arm und Reich geht in Deutschland rasant auf. Die wird immer größer. Manches davon erfahre ich durch persönliche Betroffenheit im direkten persönlichen Umfeld aus Freunden und Familie. Früher ABM, heute Hartz IV. Aber dann auch die Leiharbeitersituation, was ja eigentlich eher so einem modernen Sklaventum mittlerweile entspricht. Da wird ganz knallhart an jeglichen Mindestlöhnen vorbei agiert. Da wird ausgebeutet, ausgenutzt bis zum Gehtnichtmehr. Und Menschen bleiben auf der Strecke. Fürs Statistische Bundesamt, herrlich. Mensch, die Leute sind unter, sie haben einen Job, sie sind unter Lohn, die brauchen wir nicht mehr in der Statistik aufführen. Aber die Leute selber, sie leiden an der Perspektivlosigkeit, sie wissen nicht, wie sie aus dem Trott nochmal rauskommen können. Und was bringt eigentlich da die Zukunft? Es gibt auch noch andere Hoffnungslosigkeiten, wo man merkt, okay, da sind Beziehungen, die Beziehungen gehen kaputt oder sie sind gerade kaputt gegangen. Oder dass man merkt, ich suche einen Arbeitsplatz oder einen Ausbildungsplatz und ich kriege immer nur Absagen. Und diese Absagen treffen persönlich. Oder Mobbing oder Krankheit. Es gibt so viele Punkte, die uns in unserer Gesellschaft signalisieren, Hoffnung, eine Hoffnung, die wirklich als Grundbasis im Leben ist, ist gefragt. Insofern ist das, was der Petrus hier schreibt, enorm relevant für unsere heutige Zeit. Er spricht nämlich von Hoffnungsträgern. Hoffnungsträger werden ja so schnell auf Politiker projiziert. Leider ist dann so nach 3 bis 4 Monaten schon manchmal der eine vor die Wand gefahren oder der andere ist abgesägt worden oder ein anderer hat sich wieder als Niete entpuppt, wo man dann denkt, wo ist eigentlich ein Hoffnungsträger, der etwas länger aushält, auf den ich mich richtig verlassen kann, der auch in schwierigen Situationen standfest ist. Petrus zeigt wesentliche Grundlagen und Merkmale von der Hoffnung, von der er spricht. Und ich habe einige Bibelstellen, auch Bibelstellen, die ich nicht direkt am Beamer habe oder vorlese, könnt ihr euch dann vielleicht auf den Zettel mit notieren. Es geht mir darum, dass ihr auch im Original mal nachblättert. Die ganzen Stellen sind meistens sowieso aus dem 1. Petrusbrief. Grundlage und Merkmale der Hoffnung. Erster Punkt. Der Grund ist in Gott selbst. Meine Hoffnung, die Gott mir gibt, ist nicht in mir, sie ist außerhalb von mir. Sie gründet sich nicht auf das, was ich geschafft, was ich geleistet habe, wo ich mich versichert habe, wo ich vorgebaut habe. Sie ist außerhalb von mir an einem ganz festen Punkt, ewig festen Punkt. Erster Punkt. Ganz klares Merkmal. Die Hoffnung ist unerschütterlich, unabhängig von meinen äußeren Situationen, weil der Ankerpunkt außerhalb von mir selbst liegt. Der nächste Punkt. Christus hat für uns bezahlt und sich für uns eingesetzt. Christus befreit von Schuld und er hat deutlich gemacht, ich weiß nicht, wie oft ich ihn so richtig tief enttäuscht habe. Irre oft. Und ich darf trotzdem immer noch wieder neu zu ihm hinkommen. Ich weiß das. Christus hat sich für uns eingesetzt. Wir verstehen es und begreifen es nicht. Auch als wir noch gegen ihn waren, hat er sich schon für uns eingesetzt. Darauf fußt unsere Hoffnung. Er hat bewiesen, dass er dazu steht. Mit seinem Leben hat das bewiesen. Dann in Versen 21 und 22 wird deutlich, selbst dass wir glauben können, dass wir Gott vertrauen können, ist schon ein Geschenk Gottes an uns. Aber auch, dass er die Fähigkeit schenkt, Dinge zu tun, die in seinem Willen sind. Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Und ein vierter Punkt, ich habe eine Garantie, dass Gottes Wort mich lebendig gemacht hat, mir ein ewiges Leben geschenkt hat. Für mich ist der Tod nicht mehr eine Endstation, sondern eine Durchgangsstation. Der Körper wird sterben, klar, okay. Aber ich weiß, ich werde leben. Und darauf baue ich meine Hoffnung, die ich von Christus habe, und baut Petrus seine Hoffnung, die er von Christus hat. Es geht bei ihm also nicht um ein, lasst uns mal hoffen, dass das alles gut geht, dass die Krise überwunden wird oder dass die Krankheit vorbeigeht. Nein, es geht hier um eine Grundhaltung im Leben. Das fand ich eigentlich sehr gut ausgedrückt beim Roland Werner in seiner Einführung zu den Petrusbriefen. Dort schreibt er, Hoffnung. Hoffnung ist mehr. Es ist mehr als nur eins der großen Grundwörter des christlichen Glaubens. Hoffnung ist eine Grundbedingung des Lebens als Christ. Hoffnung ist eine Grundhaltung, eine Grunderfahrung. Denn ein Christ ist ein Mensch der Hoffnung oder er ist gar kein Christ. Hoffnung, davon spricht Petrus in seinen beiden Briefen. Es ist eine Hoffnung, die Leben ermöglicht. Sie gründet nicht auf Wünschen oder Fantasien, sondern auf einer Tatsache. Diese Tatsache ist das Urereignis, das alles verändert. Die Tatsache, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und dafür steht Petrus als Zeuge ein. Er ist Jesus dem Auferstandenen begegnet und deshalb kann er nicht anders als voller Zuversicht in die Zukunft schauen. Deshalb steht er auf dem festen Boden der Hoffnung, auch angesichts der Verfolgungswelle, die über die Christen seiner Zeit hinwegfegt. Soweit aus den Einleitungsworten von dem Roland Werner zum Petrusbrief. Und das finde ich so eigentlich bezeichnend gut auf den Punkt gebracht. Entweder hat man eine Hoffnung als Christ oder man ist gar kein Christ. Hoffnung ist das Grundelement, was man weitergeben kann, als das ist die Basis, auf der ich mein Leben aufgebaut habe. Dieses Verständnis von der Hoffnung als Grundhaltung finden wir auch bei Paulus. Paulus sagt, liebe Leute, alle Dinge hören irgendwann mal auf. Aber Glaube, Hoffnung, Liebe, die bleiben. Wäre Hoffnung nur etwas, worauf ich hoffe, auf ein Ereignis, zum Beispiel, ich bin einmal bei Christus, dann wäre die Hoffnung weg, wenn ich bei ihm bin. Aber dadurch, dass auch Paulus so deutlich macht, die Hoffnung bleibt, macht er klar, dass eine grundpositive Vertrauensbeziehung, die ich zu Gott habe, für mein Heute und für meine Zukunft. Und die wird nie aufhören, die wird nie gebrochen werden. Das ist eine Beziehungsgeschichte, die ich zu Gott habe. Diese Hoffnung, die brauchen Menschen in unserer Umgebung. Wenn wir von Gemeinde sprechen, sollen wir immer vor Augen haben, die, die es noch nicht mitbekommen haben, dass Jesus gestorben ist, die hier fehlen. Wenn wir davon sprechen, dass es gut ist, was Gott für uns tut, dann gehört das dazu, dass wir daran denken, dass wir einen Auftrag haben. Wir sind Hoffnungsträger in unsere Umgebung hinein, um diese Hoffnung weiterzugeben. Das ist unser Auftrag. Anfang des Jahres hatten Ruth und ich ja in Nairobi eine schnell wachsende Kirche besucht. Die waren damals auf 4.000, heute vielleicht schon etwas mehr. Und die hatten eine ganz klare Aussage, was ist ihr Auftrag? Und übersetzt heißt das ungefähr so viel wie, ganz normale Leute in furchtlose, aktive Gestalter der Gesellschaft verwandeln. Das war ihr Auftrag als Gemeinde und das wollten sie leben. Und jeden, den man so in der Gemeinde gefragt hat, der kannte diesen Auftrag und lebte ihn auch. Und deswegen gehen sie bewusst auch zum Beispiel in die Hauptstädten von Afrika, weil sie sagen, dort können wir die Gesellschaft am stärksten beeinflussen und Gottes gute Nahbotschaft reintragen in die Gesellschaft, Hoffnung geben. Jesus hat den Auftrag und die Befähigung gegeben, in unsere Umgebung hineinzuwirken. Einmal der Auftrag, konzentriere dich auf das Ziel. Dort heißt es darum, seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. In Vers 9, etwas weiter vorne steht, das Ziel ist die Rettung der Seelen, nicht meine Seele alleine. Die Rettung der Seelen. Die Bibel macht immer wieder deutlich, Johannes 3, Vers 16, haben wir 6 Wochen uns mit beschäftigt. Er will, dass alle Menschen das erfahren und alle Menschen gerettet werden. 1. Timotheus 2, Vers 4 ist das Gleiche. Oder 2. Petrus 3, Vers 9. Also, das ist der Auftrag. Dann gibt es auch eine Befähigung. Jesus befähigt, nach seinem Willen zu leben. In Vers 22 steht, darum seid ihr fähig geworden, einander aufrichtig zu lieben. Da steht ein Punkt. Aber das Tolle, was dabei ist, ist, nach dem Punkt geht es weiter und handelt auch danach. Er befähigt uns, und das ist ein Grundprinzip des Glaubens, das, was Gott immer tut, er befähigt uns zu dem, was er uns aufs Herz legt, was zu tun ist. Das ist sein Part. Aber dann ist auch ein Part von uns immer dabei, dass wir gefragt werden von Gott. Gott fragt uns, willst du das? Mir liegt es auf dem Herzen, sagt Gott. Aber willst du das? Und das ist mein Wunsch, dass das so reingeht in unsere Herzen, dass wir um uns Leute haben, die Hoffnung brauchen. Und wir haben diese Hoffnung. Dass es uns ein Anliegen ist, als Gemeinde, als Einzelne hineinzugehen in die Umgebung, in der wir stehen. Und das weiterzugeben. Mein Anliegen. Wie kann ich Hoffnungsträger in meine Umgebung hinein sein und darin wachsen? 4 Punkte dazu. Ganz offensichtlicher Punkt. Nimm die Hoffnung erstmal selber an und leb in der Hoffnung. Ansonsten bist du ein Telemarketing-Mensch, der jemand anruft und dann spricht man eine Zeit lang mit ihm und dann kriegt man mit, das Produkt, was der bewirbt, hat er selber noch nie ausprobiert. Ein Hoffnungsträger ist einer, der sagt, ich weiß. Und wenn du noch nie das selber ausprobiert hast, dann möchte ich dir Mut machen, verlass dich auf das, was viele Leute schon in ihrem Leben erlebt und erfahren haben. Jesus Christus ist für unsere Schuld gestorben, damit wir eine lebendige Beziehung mit einem lebendigen Gott haben dürfen. Dieses Ich weiß heißt, ich weiß, dass er meine Schuld vergeben hat. Ich weiß, dass ich nicht sterben werde und tot bleibe, sondern dass ich weiterlebe. Ich weiß aber auch die ganz spezifischen Situationen. Ich habe öfter mal darüber gesprochen, die Zeit wird jetzt hier nicht reichen, aber gerade in so Familien hat man sehr viel Beziehungskonflikte. Und ich bin einer, der manchmal dann nicht weiß, wie kriege ich das, was jetzt in Scherben da liegt, wieder zusammen. Ob es nur mit der Ruth ist oder mit den Kindern. Ich habe ganz oft in meinem Leben eigentlich schon in der Ecke gesessen und gesagt, Gott, ich weiß nicht mehr, wie ich das hinkriege. Hilf du mir und schenk du eine Situation, um das wieder zusammenzubauen. Und er tut's. Ich habe euch berichtet, wie wir ein Jahr lang ohne Gehalt als 7-köpfige Familie gelebt haben und keinen Mangel hatten. Wir haben Gott um Hilfe angerufen, klar, aber wir haben keinen Mangel gehabt. Ich kann in meinem Leben bezeugen, dass ich in einer Arbeitssituation innerhalb von 6 Monaten durch Mobbing so runtergefahren wurde, dass ich Angst hatte, überhaupt in die Firma zu fahren. Aber wo ich gemerkt habe, dass Gott mich auch in diesen ganz starken Drucksituationen trägt und hält. Und so könnte ich weitermachen. Ich weiß, dass diese Hoffnung lebendig ist. Ich weiß, dass sie durchträgt. Und wer es möchte, mit dem kann ich mich auch gerne noch über einige Sachen detaillierter unterhalten. Das ist eine Grunderfahrung. Und deswegen der erste Punkt, nimm die Hoffnung für dich selber in Anspruch und lebe sie. Dann kannst du Hoffnungsträger sein. Ein zweiter Punkt, halt dich an die Bibel und nicht nur festhalten, sondern lebe danach. Das ist eine ganz gute Sache. Guter Tipp. Aber den habt ihr, glaube ich, schon öfter gehört. Im zweiten Kapitel, Vers 1 und 2 steht, hört auf mit aller Bosheit und allem Betrug. Heuchelei, Neid, Verleumdung darf es bei euch nicht länger geben. Wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit, so sollt ihr nach der unverfälschten Lehre unseres Glaubens verlangen. Meine Güte, das ist eine Bibelerwartung. Das ist doch toll, wenn man schreit nach dem Wort Gottes. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel, eure endgültige Rettung, erreichen. Durch das Lesen in der Bibel verstehe ich mehr über mich selbst, verstehe ich mehr über Gott, verstehe ich mehr über die Beziehung zwischen mir und Gott. Es hilft mir. Leben gelingt, wo ich Gottes Willen erkenne und danach handle. Die Bibel sensibilisiert mich so sehr im Vorfeld, dass ich dann in Alltagssituationen intuitiv erkenne, was richtige oder falsche Entscheidungen sind. Ja, die Bibel kann mir helfen, ähnlich wie ein Spiegel. Guck rein, oh, Zahnpasta. Schnell geguckt, ab ins Auto, in eine Firma gefahren. Wäre doch blöd, wenn ich in eine Firma gehen würde und hier wäre noch die Zahnpasta dran. Ich bin dankbar für einen Spiegel. Die Bibel ist genauso. Ich kann dankbar sein, wenn die Bibel mir klar macht, Rolf, so wie du dich da verhalten hast, das war vollkommen daneben. Denn dann habe ich die Chance, mich zu entschuldigen und zweitens habe ich die Chance, Gott zu bitten, dass er mich an dem Punkt meines Lebens, in meinem Verhalten, in meinem Wesen ändert. Deswegen ist es wichtig, in der Bibel zu lesen. Was das heißt, kann ich euch auch mal kurz zeigen. Es gibt noch so altmodische Leute. Da ist ein Stein, da macht man das Messer scharf. Wer glaubt, dass das Messer jetzt richtig scharf ist? Ich glaube keiner. Sondern Schärfe geschieht dadurch, dass ich beständig drüber gehe. Lange, immer hin und her, hin und her. Von der einen Seite, von der anderen Seite. Und wenn ich das einige Zeit fortführe, dann kommt der Zeitpunkt, wo wir Hansaplast brauchen, weil es nämlich zu scharf wird. Aber das ist mit dem Wort Gottes das Gleiche. Einmal die Bibel aufschlagen, einen Satz lesen, zumachen, weglegen. Da passiert nichts. Da wird auch keine Veränderung, keine Erfahrung in deinem Leben passieren. Aber wenn du drin lebst, drüber nachdenkst, sagst, Herr, lass mich bitte an der Stelle beim Lesen, wo es für mich wirklich relevant ist, wo du was mir sagen möchtest, da garantiere ich dir dafür, dass dann Gott in dein Leben reinsprechen wird, in ganz konkrete Lebenssituationen und du Erfahrung mit ihm machst, ganz lebendige Erfahrung. Das garantiere ich dir deswegen nicht, weil ich sage, sondern weil sein Wort das verspricht, dass er antworten wird. Und sein Wort ist ewig und verlässlich. Ein dritter Punkt, der hängt auch mit Hoffnungsträgern zusammen. Hoffnungsträger ist man als Einzelner, aber auch als Gemeinde. Und im 1. Petrus 2, Vers 3 bis 5 steht, ihr habt ja selbst erfahren, wie gut der Herr ist. Zu ihm dürft ihr kommen. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben, aber in Gottes Augen ist er wertvoll und kostbar. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem Haus aufbauen, das Gott gehört. Dann sollt ihr als seine Priester dienen, die ihm als Opfer ihr Leben zur Verfügung stellen. Gott hat Jesus als den Grundstein gesetzt. Das haben wir auch vorhin im Lied gesungen. Darauf ist alles ausgerichtet. Aber Petrus macht auch deutlich mit einer Aufforderung, lasst euch einbauen als lebendige Steine, dass das eine Entscheidung ist, die du selber zu treffen hast. Es geht da um das Einklinken lassen in eine ganz konkrete Ortsgemeinde. Mir geht es jetzt nicht um diese Gemeinde. Es kann auch die Luthergemeinde, die Bonhoeffergemeinde, katholische Gemeinde oder irgendwo anders sein. Aber es geht darum, lass dich einklinken als lebendigen Baustein in eine Gemeinde und bring dich da mit deinen spezifischen Gaben ein. Das sagte Petrus auch im 4. Kapitel in Versen 10 und 11, dass wir uns gegenseitig mit unseren Gaben da stützen und ergänzen sollen. Das geht nur in einer konkreten Ortsgemeinde. Deswegen, die Gemeinde ist einmal der Punkt, wo wir uns gegenseitig stützen, ergänzen, korrigieren und ermutigen. Es ist aber auch ein Hoffnungsträger für die Umgebung, in der die Gemeinde lebt. Und deswegen hat die Gemeinde immer den Auftrag, nicht um sich selbst zu kurven, nicht sich selbst wohlzufühlen, zu sagen, schön, dass Gott uns so lieb hat, sondern der Auftrag der Gemeinde ist da, durch die Fenster raus, wie der Walter Rolke das mal gesagt hat. Wir haben als Gesamtgemeinde einen Auftrag und da ist es wichtig, dass wir uns einklinken, verbindlich einklinken. Deswegen, falls du es noch nicht gemacht hast, leb doch einfach das biblische Modell und schließ dich einer konkreten Ortsgemeinde an. Es steht in der Bibel. Und ein vierter Punkt, ein letzter Punkt, sei ein Priester für deine Umgebung. Petrus schreibt, doch ihr seid eine von Gott auserwählte Generation, eine Gemeinschaft von Priestern königlicher Abstammung, ein Volk, das in einer ganz besonderen Beziehung zu ihm lebt. Eure Aufgabe ist es, alles, was er an Gutem getan hat, öffentlich zu erzählen. Das ist jetzt so ein bisschen der Hintergrund von dem jüdischen Priester-Tempelkult. Was ist ein Priester? Der geht in den Tempel. Tempel ist der Ort, steht für Gottes Nähe, steht für Gottes Reden, steht für den Ort, wo Schuld vergeben wird. Versöhnung mit Gott geschieht. Ein Priester ist einer, der Leuten geholfen hat, den Weg zu Gott zu finden, die Versöhnung mit Gott. Ihr seid Priester. Das gilt jetzt nicht dem Klaus Heinrich als unserem Pastor. Das gilt nicht ein paar Leuten aus der Gemeindeleitung. Das gilt jedem, der sich zu Christus hält und sich für Christus entschieden hat. Ihr seid Priester für eure Umgebung. Nicht nur fürs hier Zusammensein, auch Priester für die Umgebung, in der ihr drin steht. Was haben Priester gemacht? Ein Priester ging, das ist jetzt ganz wichtig, zunächst erst einmal selber in die Nähe Gottes hinein. Ein Priester konnte seinen Dienst nicht tun, bevor er nicht selber diesen Dienst von Gott für sich persönlich in Anspruch genommen hat. Auch die Schuldvergebung. Aber wenn er das getan hatte, dann konnte er auch seinen eigentlichen Auftrag ausführen, nämlich den Leuten helfen, zu Gott zu kommen, ihr Opfer zu bringen, die Versöhnung mit Gott zu erfahren und mit Gott Verbindung zu haben. Das war die Aufgabe des Priesters. Und genau das Bild stellt uns Petrus vor Augen, das sind wir, auch für unsere Umgebung. Und die gleiche Balance gilt da. Ohne eine lebendige Beziehung zu Gott können wir keine Hoffnungsträger in unserer Umgebung sein. Das geht nicht. Nur aus einer gelebten, lebendigen Beziehung mit Gott, wo ich hinhöre, mit ihm spreche, mir was von ihm sagen lasse, werde ich Dinge aufnehmen, die Hoffnung weitertragen können. Und die Leute werden ganz schnell abspüren, ob einer nur von Hoffnung redet oder ob es bei ihm im Herzen da brennt, dass diese Hoffnung weitergeht. Aber wenn du in dieser lebendigen Beziehung gestanden hast, dann bist du auch befähigt, für deine eigentliche Aufgabe, nämlich Priester in deiner Umgebung zu sein und die Hoffnung weiterzutragen. Die Hoffnung, die in unserer Gesellschaft so stark fehlt. Das ist unsere Aufgabe. Petrus sagt, hey Leute, gebt diese Botschaft weiter. Sprecht über das, was Gott euch Gutes getan hat, öffentlich. Christen sind so richtig super im Stillbleiben. Sie sind so oft still in der Gesellschaft. Egal, ob es jetzt nun das ist, was man erlebt hat mit Gott, oder ob es das ist, wo es um Werte geht oder Orientierung, Gottes Maßstäbe. Petrus sagt, Mund auf, sagt's öffentlich. Wir sollen drüber reden, was er uns Gutes getan hat. Jetzt mal eine Frage an euch, bevor ihr so weg ist. Was ist das lauteste Reden, was ihr machen könnt? Schreien, sagst du. Mhm. Wer hat noch eine Idee?
Singen.
Vorleben. Mhm. Da sind wir schon bei einem ganz wichtigen Punkt. Wenn einer in seinem Leben Gott überhaupt nicht so dran lässt und die Leute kriegen mit, hey, der ist nach wie vor ziemlich heftig in seinen Reaktionen oder schwierig zu nehmen, da ändert sich eigentlich bei dem überhaupt nichts, aber er spricht immer davon, da kann ich noch so viel aus der Bibel weitererzählen. Das wird abprallen. Aber wenn ich Gott darum bitte, Herr, schenke es mir bitte, dass ich von dir auf die Punkte gelenkt werde, die dran sind. Ich möchte hinhören, was du mir sagst und veränder bitte mein Leben an den Stellen. Dann kriegen Leute mit, hey, da ist eine Übereinstimmung zwischen Reden und Leben. Klar, jeder wird Fehler machen, jeder wird mal ausrasten und so weiter, das kennt man ja, ne? Meistens von sich selbst. Das wird weiter passieren. Aber ich kann trotzdem spüren, Christus verändert mich und das kriegen andere schon mit, wenn ich mich darauf einlasse. Und das sind dann Hoffnungsträger, die Interesse wecken, die Leute neugierig machen. Das ist der Punkt, wo wir als Hoffnungsträger reingehen können. Diese vier Punkte, dass man die vielleicht nochmal im Hinterkopf behält. Viele von euch haben vielleicht den Petrusbrief schon gelesen, manche noch schon öfter. Die Gedanken, die ich jetzt gesagt habe, sind auch nicht neu. Die hat man irgendwo sicherlich auch schon mal gehört. Aber wisst ihr, es ist manchmal gut, so einen frischen Wind zu haben, wie ich ihn heute Morgen gespürt habe. Ich habe ein Sehnen danach, dass Gott auch in meinem Herzen wieder neu dieses Feuer anzündet. Dass es mir auf dem Herzen liegt, dass da Menschen verloren gehen. Dass Menschen keine Hoffnung haben, obwohl es diese Hoffnung gibt. Wir haben eine Medizin. Wir können es ihnen sagen. Wir dürfen es weitergeben. Wir sind Priester für unsere Umgebung. Und ich möchte wirklich Gott bitten, dass er in unseren Herzen das freisetzt, dass wir nicht immer nur uns als Gemeinde sehen, sondern dass wir unsere Umgebung sehen, wo er uns hineingestellt hat. Das ist unser Auftrag. Wir haben gleich das Abendmahl, das wir hier miteinander feiern. Und da wird es auch darum gehen, dass wir dankbar sind für das, was Jesus getan hat. Das ist eine Zeichenhandlung. Ich bitte euch um eine andere Zeichenhandlung zusätzlich. Wenn du persönlich gehört hast, hey, da ist was, das möchte ich mit Gott neu angehen, neu klären, dann kann man auch eine Körperhandlung machen. Man kann zum Beispiel ganz einfach während der Lobpreiszeit, die wir jetzt haben, beim Lied die Hand ganz bewusst offen hinhalten und sagen, Herr, ich möchte neu gefüllt werden mit deiner Hoffnung als Grundhaltung in meinem Leben. Ich möchte damit so gefüllt werden, dass diese geöffnete Hand weitergehen kann zu den Leuten um mich herum. Das kriegt kaum ein anderer mit, aber es ist wichtig, dass du, wenn du eine Entscheidung triffst und siehst, okay, ich möchte damit Gott was neu machen, mach einfach eine Zeichenhandlung. Nehmt es wahr, Gott ist verlässlich und er steht zu seinem Wort. Da, wo wir ihn bitten, dass er uns neu füllt, wird er uns neu füllen. Amen.